Das empfangt ihr aber nicht wie den Teilgeist und die Seele. Die Kraft des Geistes und die Fähigkeit der Seele sind heilige Güter, mit denen ich jedes Geschöpf ausstatte, wodurch es selbsttätig und selbstständig Kind werden soll. Unser siebenter Lichtfürst fragt mit Recht, was es mit dem Kindsein im Zusammenhang mit allem anderen für eine Bewandtnis habe. Nun, so höret weiter. Die Sehnsucht, wieder mit mir völlig eins zu sein, hat darin ihren Grund, weil ich als Vater ursächlich die Sehnsucht bin. Denn alle Gedankenkräfte sind mein unveräußerliches Gut. Dieses wieder in mich nehmen trägt nicht die Folge, dass bei dem erreichten Ziel die Kinder wieder würden, was sie vor meinen heiligen Ausgleichskämpfen waren. Geschehe das, so wären jede Schaffung und die Sehnsucht bloß ein Trug. Das wieder eins mit mir macht euch zu einem persönlichen Urselbst. In Klammer Jakob Lorber, Großes Evangelium Johannes, Band 1, Kapitel 2. Euer Kindsein ist die Sehnsucht. Ein Urselbst ist das Ziel davon. Die Allgewalt des hohen Ziels gründete ich auf diesen fünften Schaffenstag. Und nun braucht niemand mehr zu fragen, warum meine Eigenschaft Geduld erster Grunddominant des Gottherzteiles wurde. Als Schöpfer bin ich in stehender Machtpolarität die Tatsache, als Priester und Gott in waltender Machtpolarität die Kraft und Fähigkeit. Alles daraus Gewordene erhält im Prinzip des Vaters sein Werden und damit jegliche Erfüllung. Und so besitzt auch ihr gemäß eurer gewordenen Form essentielle und kompakte Substanzen. Ja, Priester und Geist, Gott und Seele, Vater und Kind entspringen nicht nur dem gleichen Prinzip, sondern leiten auch zum gleichen Ziel hin. Als Schöpfer behalte ich Prinzip und Ziel mir vor. Darin bleibt alles von mir abhängig. Darin bin und bleibe ich Urselbst. Kein Kind vermag jemals in mein Urselbst einzudringen. Ein Urkind würde auch nicht seine Hand danach recken. Jetzt erschaut ihr, rückwärts blickend, das voraus und begreift, warum ihr vollendet werden sollt. Kind sein heißt, voll Sehnsucht sein, heißt, als Geschöpf unbeirrt vom Schöpfer abhängig, aber auch von ihm gelenkt, beschützt zu sein. So breitet sich in seiner Kraft der Teilgeist aus und die Seele gelangt Kraft der Befähigung zur Selbstständigkeit, bis aus allem zusammengefasst das Urkind sich entwickelt. an diesem Stadium angelangt, offenbare ich mich dann als Ur ohne Teilung. Das wird eine Seligkeit, die nicht einmal, selbst wenn sie in gewisser Hinsicht gleich anteilig auf mich und meine Kinder fällt, von euch Ersten auszuschöpfen ist. Zu diesem Zwecke trat als Erstes die Geduld aus meiner Gottherzkammer auf den Plan. Anders wäre sonst die Vollendung unmittelbar geschaffen worden, mehr oder weniger als rein urschöpferische Tat. Ich bin ja doch der ungeteilte Ur. Ein Werden lassen käme hierbei nicht in Frage. Aber diesem Urflug ist kein Kind gewachsen. Darum setze ich das Ziel erst jetzt unter Vorherrschaft der Geduld in der ersten Tatjahrwoche ein. Ich hemmte meinen Urflug um der Kinder willen und habe den bereits erwähnten vierfachen Zügel aus Güte, Gnade, Langmut und Sanftmut angelegt. Denn gerade sie sind Einzelzüge meiner Gottgeduld. Sie wird ihrerzeit gleich einem Sohne aus dem Schoß der Liebe heben, und das wird hernach der Opferträger sein, so es nötig werden wird. Darüber später mehr. Wieder herrscht weihevolles Schweigen. Ur amtiert. Er rückt den fünften Leuchter vor, legt die Zweige der Weisheit und der Geduld auf die Tagesseite seines Buches, setzt Sadhana und die vier ersten Engel zur Tag und alle zur Mitarbeit ein. Der rote Teppich schmückt den Herd und rollt sich weit in Raum und Zeit hinaus. Auf ihm kniet der fünfte Engel, als er zur Erwählung aufgerufen wird. Ur spricht. Mein Fürst, ich setze dich als fünfte Fackel ein, leuchte als ewiges Symbol meiner allumfassenden Geduld. Unvergänglich in ihrer Gewalt wird die erste Eigenschaft des Gottherzteiles in das große Werk meiner Macht und Kraft eingeschaltet. Ja, in unverrückbarer Ordnung, unwiderruflichem Willen, unumstößlicher Weisheit, unantastbarem Ernst. So steht mein Werk. Nun hat dazu die erste tragende Eigenschaft, die sichtbare Offenbarung, grundeigen übernommen. Aus dem Gewordenen wird ewig Lebendiges werden. Ich richtete in der ersten Tagesfrühe die Geduld zum Sondergrund des freien Willens her. Du, der fünfte Fürst, hast den Grund aus eben der Geduld stets zu überprüfen, ob er die Last tragen wird, die das Freiheitsfundament im Falle einer Vorherrschaft erzeugen kann. gleich dem Ernst als Sonderwächter meiner Heiligkeit, bist du für den besagten Grund nun eingesetzt. Denn gemäß dem Tag ist es nicht abzusehen, inwieweit sich die Geduld erschöpfen lässt. Freilich, der eigentliche Tag kommt erst noch, wo sich die Mächte messen werden und dabei alle Grundlebensstrahlen zu ihrem Einsatz kommen. Dann werden sie in mir, dem Grundeigentümer, ihre Probe abzulegen haben. Doch auf ihrem Feld in einer großen Schöpfungsfreiheitsprobe, meine Kinder, die Träger dieses Eigentums. Gerade dann hat die Geduld vordringlich dazu stehen. Nicht, weil sie größer als die anderen ist, sondern weil ich, Ur, an ihrem Tag für mich und alle Kinder die Entscheidung des Ernstes in meine Gotteshände nahm und weil aus dieser Eigenschaft der Opfersohn zu zeugen wäre. Geboren aber würde er aus meiner nächsten Eigenschaft, der Gottesliebe. Hoheitsträger der Geduld. Gewaltiger Cherub, sanfter Seraph, leite das, was du empfangen und lebendig in dich aufgenommen hast, allen Fürsten zu. Sei ein Wahrheitstempel meiner Worte. Ur entfernt die fünfte Silberglocke, und da steht ein Kelch, wie jener auf dem Herd, aus dem Ur das rote Wasser trank. Bedarf es eines zweiten Kelches? Ist nicht jedes heilige Gerät nur einmal vorhanden? Oder wäre der erste Kelch der vorgeschaute, der nicht unbedingte, während sich im zweiten eine unumgängliche Notwendigkeit enthüllt? Die geheimen Fragen der ersten finden alsbald Beantwortung. Urgießt in den enthüllten Kelch das helle Wasser des Herdkelches, hält beide über das Feuer auf silbernem Teller und hat ein Gefäß in heiliger Hand. Zutiefst spüren Gottes Kinder das Mysterium, das Ur mit seiner Handlung offenbart. Er bestätigt auch ihr Ahnen, auf den Kelch deutend, den er zwischen Feuer und fünften Leuchter stellt. Aus der zeitlosen Zeit, als die zu Kindern ausgekämpften Gedanken noch urverwurzelt waren, ungeteilt von mir, leuchtet nun für euch erkennbar die Allgewalt des jetzigen Werdens auf. Denn ewig, ewig schuf ich Werk um Werk in und aus mir, wenngleich vor dem Taturzyklus keines derselben neben mir gebildet ward. Trotzdem gliederte ich schon damals eine werkhafte Zweitform allmählich aus mir heraus. Als nach endgültigem Bedenken darüber die Urkämpfe entbrannten, verschloss ich mich dem nicht, was ein neben mich gestelltes, nahezu völliges Selbstwerk mit sich brächte, würde ich ihm eine im Bedingungsablauf angeglichene Willensunabhängigkeit gewähren. Das lässt sich von einem Kind nicht ohne weiteres begreifen. Aber habt Geduld, bis ihr an des Tages Hochziel Einblick in das Mysterium erhalten könnt. Jetzt rufe ich dich vor an meinen heiligen Herd, Fürst der Geduld. Recke deine Hände über das unentwegt brennende Feuer aus, damit dein Name offenbar werde. Lichtgewaltiger Engel, wie er als Mitsiegel meines Testaments eingetragen steht. Du, Cherub, bist Alaniel und du, Seraph, bist Madenia. Aus meinem Gotteswesen tragt ihr als positiv und negativ in der euch gegebenen Einheit das innere und äußere Bewusstsein meiner göttlichen Gewalt. Im Element Erde bestätigt sich euer Amt. Nehmt das Zeichen der Berufung, Erwählung, Weihe und Würde entgegen. Es ist zugleich das Symbol vom fünften Tage meines Tatuhrjahres. Ein Sonnenstrahl umkost den Kelch, dessen Funkeln fast die ersten blendet. Alle heiligen Geräte spiegeln sich in seinem Silberglanz. Mehr aber, wenn auch geheim, in Urs wunderbaren Augen. Die Erwählten heben den Kelch über das Feuer des Herdes und Ur redet weiter. Der Kelch, das Zeichen der Geduld, auch einer Opfertat. Wer sich diesem beugen, es erkennen und anerkennen wird, ja, wer gewillt ist, daran teilzunehmen, der wird vom Bitterwasser ewige Süßigkeit und Freude ernten. Der steht dann auf dem Grunde der Geduld in heiliger Verankerung. Wahrlich, der Tag des Kelchtrinkens kann bringen, was er will. Widerpart, Chaos, Todesfolgen. Alles wird vergeblich sein und keinen meiner Treuen ernstlich treffen. Ja, eines zeigt sich schon. Das gnadenvolle Füllmaß meines Kelches ist so groß wie jenes aller Mitopferträger insgemein. Gib zu trinken, Fürst der Geduld. Doch über den, der aus Willensfrevel statt meines heiligen Erdreichs, in Klammer Lichtreich, eine arme Weltenerde macht, gieße den Kelch aus, gleich der Schale des Zorns, in Gerechtigkeit und Heiligkeit, dass er der Stunde inne werde, wo meine Geduld für Kinder das Opfer fordert. Verschone keinen, der Heiliges gegen Unheiliges tauscht. Entziehe ihm den Boden der Geduld, bis er aus seinem Abgrund wieder nach dem Grund verlangt. dann gib dem Abtrünnigen noch einmal den bitteren Kelch. Nimmt er ihn an, so will ich in Geduld an die Heilsverheißung denken und hole ihn ins Reich meiner heiligen Erde. In Klammer Lichtreich. Wieder heim. Da sei dann das Friedensreich, das offenbar eingelöste Pfand meines Testaments. Achte aber stets der Treuen, dass kein Abgrund sie verzehre. Meine Großen können für die Kleineren mittrinken, wie der Opferträger für alle trinken wird. Er bringt das Kind, in Klammer Sadhana, zurück. Die Mitopferträger das, was ein Gefallener verliert, in Klammer geheiligte Kraft. Den geschöpflichen Anteil müssen die Gefallenen selber bringen, als Rechtstribut einer Opferfolge. Im heiligen Walten lenkt so der vierfache Zügel das Verirrte, wodurch ein nachträgliches Erwerben der Grundgnade möglich ist. Alaniel Madenia, seid erster Hüter an der dritten Tür des Heiligtums, durch die Gott in die Weite wandelt und durch sie wiederkehrt als Opferträger, der das Reisgut rettet, den hellsten Diamanten. Urvater und Urkinder. Die Schöpfer- und Priesterpforten benützen die Träger der unwandelbaren und wandelbaren Gesetze, die Gottespforte jene einer Opferung. So prüfe, ob die Bürde derer, die außerhalb des Lichtes leben müssten, gerechtfertigt sei. Prüfe bei ihrer Rückkehr, ob eine abgelehnte Last mit dem Grundmaß der Geduld zu messen ist. Ungerechtfertigte Kläger lasse nicht in mein Allerheiligstes herein. Sie müssen draußen bleiben, bis die Geduldszeit durch die Liebe, die gekrönte und krönende Barmherzigkeit, offenbart. Dasselbe tue mit allen Säumigen, die den Geduldsgrund auseinanderreißen wollen, damit ihr Schuldanteil als seicht befunden werde. Die Geduld zu schützen ist Vorbedingung eines etwa nötig werdenden Opfers. Empfange meinen hohen Gottessegen, Träger der Geduld. Durch ihn sind alle Himmelskörper mit Triebkräften aller Art zu eurer Freude zu beleben. Walte deines Amtes, mein fünfter Engelsfürst. Kniend empfangen die Geweihten ihren Segen, dabei stehen alle Ersten auf. Aus des Engelsdank steigt schon ein Strahl der ihm anvertrauten Eigenschaft. Das Danken ist nicht besser, als es bisher geschah, und dennoch steht die Steigerung offen vor den Kindern. Da überschreiten sie zum ersten Mal die Grenze und scharen sich dicht um den erhabenen Stuhl des Höchsten, aus dessen Allgewalt sie ein Funke trifft. Und sie beugen sich. Sie sehen nicht, wie des Herdes Feuer, das Licht der Kerzen, Fackeln und der Sonne sich zu einer Brandsinfonie vereinigen. Ur sieht es allein, und es ist gut. Sie merken es auch nicht, wie Ur ihren Herzen einen Strahl für sich entnimmt, und es ist abermals gut. Ur sieht allein das geheiligte Sehnsucht, ihre erste freie Stufe selbst erreichte. In feierlicher Stille breitet er ungesehen seine Hände aus. Der wortlose Segen liegt reich auf den gebeugten Häuptern und erhobenen Herzen. Und innerlich werden sie emporgehoben, bis sie, auch äußerlich, auf der ersten Thronstufe stehen und wissen nicht, wie es geschah. Als sie das sanft dunkle Leuchten seiner Augen nahe sehen, kommt über sie unsägliche Erschütterung. Anbeten, anbeten, ruft ihr Geist. Der Tag ist ja gegeben, wo sie Ur bedeutend näher treten können. Gott schauen von Angesicht zu Angesicht, in Klammer 2. Mose 33, 11, 5. Mose 34, 10, Matthäus 18, 10. Die Gnade hält sie fest, da verharren sie bei ihm, und der Gott der Geduld hilft ihnen, sein hehres Antlitz zu ertragen. Nun festigen sie es auch in sich, in wahrer Anbetung und Danksagung, und Ur sagt: Meine Ersten, vorgeschaut, dass ihr diesen Schritt in meine Nähe selber tut, war es wohl, aber nicht die Zeit bestimmt. Ich sage euch, ihr habt die Zeit überwunden. Jede Vorschau ist trotz Freiheit ein an mich gebundenes. Doch ich kopiere sie in die bedachte, immer werkgerechte und in die freie, den Kindern überlassene Vorschau ein. Euer Tun entsprang der Letzteren. Zu meinem Urjubel war dies euer erster frei bewusster Schritt, ein selbstständig errungenes Eigentum werdender Urkinder. Aus euren Herzen habt ihr diese Tat geboren. Darum bleibt das Herz des Geistes und der Seele Sitz, indem ich der Grundeigentümer bin. Kinderherzen bleiben mein unveräußerliches Eigentum. Ihr seid schon zum guten Teile meine Kinder aus euch selbst. Also wird sich das Geformte aus dem Werk der viergeteilten Schöpfung in jenem hohen Sinn vollenden, den ich nunmehr offenbaren will. Ihr spürt den in der zeitlosen Zeit heilig verwahrten Odem, das Atma. Wenn ihr es an dem überaus gesegnet begonnenen Tagewerk der Geduld kaum mehr als ahnen spürt, ist darüber hinaus das Gefühl der Vereinigung mit mir doch stark in euch geworden, dass ihr am liebsten ewig den jetzigen Stand behalten möchtet. Nun, der Tag fordert mehr und bringt auch mehr. Eines aber bleibt, die innere Verbindung, die selbst ihr Ersten nicht zerreißen könnt. Eine vorübergehende, auch böse Störung hat nunmehr auf den Verlauf des Taturjahres keinen anderen Einfluss als den einer in Geduld überlassenen Gnadenzeit, die wohl genutzt, vielleicht sogar ausgeschöpft werden kann. Anderes geschieht aber nicht. Noch wisst ihr nichts von einem beschatteten Teil, in Klammer siehe Absatz 29. Doch bestätigt die Frage, wieso aus dem äonenfachen Licht auch Schatten kommen kann, die euch anhaftende Ahnung. Schaut ihr mein Heiligtum, und in dessen Widerstrahl die Licht gewordenen Tage bis zur letzten Grenze, so ist eure Frage allerdings berechtigt, zumal des Lichtes Gegenteil schon gefühlsmäßig keine Ursubstanz sein könnte. Uhr hält ein. Die Ersten sollen selber prüfen. Alaniel antwortet nach einer Weile. Ewig heiliger Ur, unser guter Gott, heilig ist dein Licht bei Licht, was aus deinem Herzen kommt. Du hast unsere geheime Frage ausgesprochen. Dadurch haben wir gemerkt, dass ein Schattenteil durch eine Kraft des Freie-Wille-Gesetzes sich erst als herbeigeführte Störung bilden kann. Aber außer dir ist nichts, was da ist, allewiger Gott. Selbst dein Werk neben dir ist ein Teil deiner heilig inneren Wesenheit. Woher nähme denn ein Gegenteil den Grund? Lehre uns in deiner Güte das Erkennen, damit wir, sollte einst ein Schattenteil Gestalt annehmen, dein Licht dorthin tragen können, dass daraus wieder Gutes werde, wie es sicher werden soll. Das ist eine gute Rede. Urs Augen ruhen freundlich auf dem Sprecher. Nun, ich deutete schon einmal darauf hin, dass manches anders zu betrachten sei, als es oft den Anschein hat. Seht, ihr wisst diese Frage nicht zu lösen, doch das eine wisset ihr, dass ich die rechte Antwort geben kann, und ihr schaut allein auf mich. Das ist eine der schönsten Erkenntnisse, die sich je erringen lässt. In ihr liegt auch der große Grund dieser mitentscheidungsvollen Tagesfrage. Und Verborgenes enthüllt sich bald. Die Zeit wartet auf das, was ihr zu geben habt. Darum kommt, meine Kinder, folgt eurem Gott, der über allem euer Vater ist und bleibt. Alaniel nimmt vom Herzschmuck einen weißen Blütenzweig. Kniend überreicht er ihn als Dank für ein erhaltenes Lob, von dem er glaubt, es nicht verdient zu haben. Gütig behält Ur den Zweig in der rechten Hand und legt ihn später auf den Altar des Alaniel-Hauses nieder. Auf dem roten Teppich, der als Prachtstraße durch schönste Haine führt, wandern sie zur bekannten Mauer. Dort angekommen, zeigt sich nicht allein ihr Hephata, sondern 12 zweiflügelige Tore. Sadana fragt um deren Zweck. Ur verhält den Schritt und fragt zurück, welches etwa das Geduldstor sei und ob sie gern durch dieses möchten. Alle betrachten das riesige Viereck der Mauer. Uraniel antwortet: Allgütiger Gott, es ist sicher eine Probefrage, und so weiß ich nicht, ob mein Verständnis dazu reicht. Siehe, draußen kreisen unsere Sonnen. Müssten demnach nicht die 7 ersten Tore dorthin führen? Und wäre deshalb wohl das 5. Tor jenes der Geduld? Ur lächelt sanft. Da tritt der 7. Engel vor, indem er sagt: Uraniel hat recht, wenn er nur an unsere Sonnen denkt. Doch wohin führten dann die anderen Tore? Stehen sie überhaupt mit unseren Sonnen im Zusammenhang? Das erste Tor, bei dem wir uns befinden, ist das Tor des ewig heiligen Ur, des ewig einzigen und wahrhaftigen. Durch das zu gehen, nur er berechtigt ist. Und sollte kein Kind jemals ohne Führung oder Auftrag dessen Schwelle überschreiten. Rechnen wir zu Hephata noch 7 Sonnentore, so bleiben weiterhin 4 übrig. Frage: Was bedeuten sie? Ur sieht seine Kinder ermunternd an. Da schmiegt Sadana ihre Hand in des Vaters rechte und sagt: Stehen die 4 Tore etwa in Verbindung mit den Pforten deines Heiligtums? Oder sind sie eher ein Symbol der großen viergeteilten Schöpfung, von der du uns, o Ur, schon so viel Herrliches berichtet hast? Wenn so, hätten auch Uraniel und unser siebenter Fürst ganz recht. Sadhana schaut in Gottes Liebe durchglühtes Angesicht. Ja, es leuchtet lauter Bestätigung darin. Dennoch wartet Ur auf weitere freie Erkenntnisse. Da sagt Zuriel, indem er auf Ur und die noch geschlossene erste Lichtpforte deutet. Eine hehre Gottheit schuf sich hehre Werke. Alles Gewordene trug Ur durch dieses erste Lichtprachttor hinaus in jeden Raum, in jede Zeit, die die Ewigkeiten füllen. Wir kennen keine Schöpfungsnächte, nicht die ersten oder letzten Tagesaugenblicke, in denen Ur nach seinem Wesen wirkt. Er hat seine ewig vollkommene Gestalt enthüllt. Kann sich daher Ur zugleich in vier personifizierten Formen zeigen und dementsprechend durch vier Tore gehen? Täte er es aber, so geschehe es unsichtbar und einer geheimen Arbeit eines Zieles wegen. Doch im Sinne seiner Innerwesenheit, uns in den vier Herzkammern und sieben Eigenschaften aufgetan, geht er zugleich durch so viel Licht und Lebenspforten, als aus ihm Gedanken ihre Gnadenpfade nehmen. Zur Vollendung seiner hohen Werke bedarf es aber stets nur eines Tores, das der ewig Einzige benutzt. Die Bestimmung der vier Tore wollest du, allheiliger Vater, uns selber sagen, denn du allein weißt ihr Geheimnis. Die ersten schweigen. Ur zeigt auf die vier Mauern mit je drei Toren in einer Länge und antwortet. Meine Kinder, was ihr sagtet, ist ein Wahrheitskern, aus dem ein Lebensbaum zur Sättigung eines vollen Schaffenstages wachsen kann. Nun gebe ich mein Körnlein Wahrheit auch dazu. Eines habt ihr alle gut erkannt, dass das erste Tor Hephata mein eigenes ist, durch das ich das ein- und austrage, was mir vorbehalten bleibt. Zuriel hat recht, dass es einer eigentlichen Aufteilung meines Wesens nicht bedarf. Es sind einmal vier Pforten am Heiligtum gesetzt und damit ist die Offenbarung meiner heiligen Verwesenheit bestätigt. Sehet, ich schuf meine liebliche Sadhana als Sinnbild meines Ur-Ichs und euch, meine sieben Fürsten, in gleicher Hinsicht als Träger meiner sieben Grundlebensstrahlen. Soll aber meine Wesenheit so weit wie immer möglich im Werke durch die Kinder sich entfalten, so bedarf es weiterer Darstellungen. Hierunter fällt jene von vier großen Engelspaaren, die die vier Wesenheit auszumachen haben. Und diesen kommenden Engeln gelten die restlichen vier Tore. Außer diesen Personifikationen besitze ich weiterhin 12 Grundstrahlen, die als Verbindungsgruppe zwischen meinem Inneren und Äußeren vorgesehen sind. Aus diesem Urmotiv werden gesondert als positive und negative Gruppen 24 Engel geboren, die über die 12 Mauertore die eigentliche Hüterschaft zu übernehmen haben. Das Warum lässt sich euch leichter offenbaren, wann es geschieht, als jetzt mit vielen Worten. Eines sei im Voraus angedeutet, dass die vier Engel die Wächterengel werden, zudem symbolisch für die vier Lebensbäume am Tagesbrunnen und dessen vier Tagesströme, während den 24 Engeln, den Ältesten, die 12 Grundstrahlen gelten. Noch eine Einteilung der Tore sei durch ein Entsprechungsbild euch kundgetan. Ur lässt die Ersten die Mauereinteilung mit allen Namen sehen und sagt weiter. Aus dem Bild ist zu erkennen, dass die erste Mauer, vor der wir stehen, mir allein gehört. Prägt ihr euch das bestens ein, so kommt gar bald die Klarheit über euch, dass darin ein recht bedeutendes Geheimnis ruht, welches jedem Kind zu einem Schöpfungssegen wird, sobald es sich mit ihm befasst. Aus dem Schöpfertum stieg für die Kinder das Vaterwesen auf, darum die erste Mauer mir als Schöpfer und als Vater. Rechts und links hat die Mauer im genauen Gegenüber die Eigenschaften des Schöpfer- und Priesterteils, und zwei Wächterengel führen vom Priester zum Gottteil. Mir als Ur gegenüber steht die Barmherzigkeit als Sinnbild des Vaterteils, und ihr sehet die Bahn vom Ur zum Vater. Und diesem zur Rechten und zur Linken die Gotteigenschaften Geduld und Liebe als Brückenbogen, der notfalls eine Fallkluft überspannt. Wahrlich, ein heiliges Symbol, an das sich eine große Heilslehre knüpfen lässt. Es sei euch auch gesagt, euer Leben, euch ähnlich auch bei allen Kindern, gleicht solcher Mauer, die durch selbstständig erlangte Kindschaft euer ewiges Zuhause birgt. Zum äußeren Merkmal dessen wird diese Lichtmauer hier niemals zu durchbrechen sein. Je mehr Kinder solche Kindschaft sich erwerben, je weiter hinaus lässt sich in fester Spiegelung das ganze Lichtbild rücken, bis im Hehren gegenüber Ur Vater und Urkinder herrlich erglänzen. Darüber habt ihr nun vorerst genug gehört. Darum wollen wir jetzt das Geduldstor öffnen und unsere Schätze dem Tagewerk bringen. Die heilige Gesellschaft geht dahin. Vor Urher rollt sich der rote Teppich, von unsichtbarer Macht getan. Bald befinden sie sich auf der ersten Urzentralsonne. Uraniel, Urea möchten gern das Haus dem Grundeigentümer vorbereiten. So ist ihre Bitte urentgegnet. Mein Ordnungsträger, merke, was heute gut geschieht, kann morgen schon vom Übel sein, denn jeder Tag hat ja das Seine. Der Geduld mit ihrem eigenen Charakter liegen ja auch eigene Bedingungen zugrunde. Jetzt, du Himmelsfürst, setzt erst wirklich der geschöpflich freie Wille ein. Bisher wurdet ihr von mir geführt, innerlich und äußerlich. Zufolge eures ersten Schrittes zur freien Kindschaft hin, will ich euch nun statt führen, lieber leiten, notfalls lenken. Gebt ihr der Lenkung freien Weg. Damit ist verbunden, dass ich von tieferen Geheimnissen oft bloß den großen Rahmen offenbare. Das Eigentliche daraus müsst ihr selber schöpfen. Darum kannst du gehen oder bei mir bleiben. Es liegt ganz in deinem freien Willen. Der Engel spürt die Tragweite des neuen Werdens. Ja, beides ist nicht falsch. Es fragt sich nur, worin die Freiheit zum Gehorsam ruht. Uraniel sagt schlicht: Meine Sonne, mein Haus, ich selbst, alles ist dein, allheiliger Ur. Im freien Gehorsam lasse mich dir folgen. Und das Fürstenpaar geht hinter Ur einher. Niemand sieht das wunderbare Strahlen, die tiefe Glut der sanft dunklen Augen, denn alle haben sich hinten angereiht. Was sie, die reinen Kinder, tun, ist ein reiner Abglanz jenes Lichtes, das sie fortgesetzt umhüllt. So nebensächlich diese Tat erscheint, so sieht doch Ur das Große daraus werden. Darum geht er ganz allein voraus, des Glanzes wegen, und nicht deshalb, weil er alle Kinder leiten will und muss. Ähnliches geschieht am Haus des Michael. Ur bleibt am Brunnen stehen, so, als dürste ihn. Brennen spürt das Michael. Nie, niemals darf der Allheilige dürsten. Er eilt zum Haus, um den Becherkelch zu holen. Wohl weiß er, dass Ur zuerst eintreten will, doch der Ausdruck des hehren Angesichts hat ihn übermannt. Ur dienen, ruft es in ihm. Wie er die Schwelle überschreiten möchte, hebt Ur sein Haupt. Michael. Oh, welche Liebe liegt in diesem Ruf. Wie ein Blitz ist Michael zurück, kniet vor dem Heiligen und fragt: Ja, Herr? Das ist ein Bild. Satana, die Cherubim und die Seraphim erschauern, wie sie Ur so gewaltig stehen sehen und den Träger schöpferischen Willens voll Andacht und in höchster Dienstbarkeit tief geneigt. Nie werden sie den Augenblick vergessen. Ur spricht: Wolltest du mir den Kelch zu trinken geben, aus dem Willen, dass es geschieht? Da! Ein Schrei. Michael birgt sein Gesicht in das rote Kleid, das Ur an diesem Tage trägt, und das All erzittert. Ur! Nie wird es mein Wille sein. Ich wollte dir doch dienen, denn mir war, als hätte deine Liebe Durst. Unbekannte Schmerzen lassen seine Tränen reichlich fließen. Auch Elia drückt sich unter Tränen an Ur an. Der Heilige hebt sein Antlitz einmal hoch und bückt sich dann mit unfassbarem Lächeln, wie die Kinder, zutiefst betroffen, es noch nie gesehen haben. Sanft heben eines Vaters Hände die tief gebeugten auf, wahrlich, zu einem Gott des Trostes und der Geduld. Michael, mein Sohn, in Liebe umschließe ich dich und Elia, denn weder als Fürst noch als Kind bietest du mir einen Schöpfungskelch. Nun folget mir wie zuvor Uraniel und wir kehren in das Haus des Willens ein. Auch hier erhalten die ersten Grundbelehrungen über das Wesen der Geduld und über den Ablauf ihres Tages.